Hallo, herzlich willkommen zur vierten Sonderfolge Seat at Charité. Ja, wir haben heute das spannende Thema Clinical Affairs uns auf die Fahne geschrieben. Wenn ich sage wir, dann habe ich heute den Matthias Fellinger da von Seat und den Thomas Picht von Seat. Herzlich willkommen ihr beide und schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und lieber Matthias, Thomas war ja schon in anderen Episoden davor mit dabei. Vielleicht stellst du dich als Erster mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
Ja, vielen Dank. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Matthias Fehlinger und ich bin bei Seat angestellt als Senior Regulatory and Clinical Affairs Consultant. Bei Seat beschäftige ich mich schwerpunktmäßig mit den Studien, die Hersteller von Medizinprodukten gerne durchführen möchten. Und das ist auch so eine Leidenschaft von mir. In meiner Vergangenheit, ich bin ganz von Hause aus ursprünglich mal Chemiker gewesen und habe dann eine Schulung zum Clinical Research Associate gemacht und habe mich dann im Großen und Ganzen so ungefähr 14 Jahre lang mit klinischen Studien im Bereich der Arzneimittel beschäftigt, hauptsächlich. Aber da waren auch immer wieder Studien mit Medizinprodukten dabei. Und ich bin dann danach, nach und nach, immer mehr in den Bereich Regulatory und Quality Management gerutscht, weil ich so eine Leidenschaft dafür auch habe und ja, habe mich dann immer mehr mit Medizinprodukten auch beschäftigt. Und so bin ich zu Seat gelangt.
Ja, hallo lieber Matthias. Ich bin Thomas Picht, seit vielen Jahren als Neurochirurg an der Charité tätig. War schon immer viel mit Medizintechnik zu tun gehabt, auch in meiner Forschung. Und Forschung ist jetzt in der Episode natürlich auch ein Stichwort. Studien sind mir also sehr bekannt als Studienarzt und auch Prüfarzt und auch verschiedene Fallstricke und verschiedene Evidenzlevel, verschiedene Studienarten. Und deswegen glaube ich, ist das heute ein ganz wichtiges Thema und ich freue mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen. Bei Seat bin ich der Direktor und der Chief Medical Officer. Seat, nur ganz kurz, ist 2023 an den Start geschickt worden als Tochterunternehmen der Charité, um zu helfen, Medizintechnik-Nutzerinnen und Anwenderinnen orientiert zu entwickeln. Es macht total viel Spaß und wir freuen uns auf die Zukunft.
Ja, vielen lieben Dank, ihr beiden, für die Vorstellung. Jetzt habe ich ja hier die geballte Kompetenz mit Clinical Affairs. Also ich werde sicherlich heute auch einiges lernen noch zu dem ganzen Thema. Bevor wir in das Thema klinische Studien und auch den klinischen Nutzen reinschauen und welche Auswirkungen das eben oder wie wichtig das auch für Unternehmen ist, Startups, das ganze Thema und was es da auch für unterschiedliche Klassen, also was es für Unterschiede gibt. Lasst uns vielleicht nochmal ganz kurz zu Beginn so ein bisschen ein Grundverständnis auch schaffen für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Also Matthias hat es gerade angedeutet, es gibt ja das Qualitätsmanagement, es gibt verschiedene Systeme, es gibt ISO-Zertifizierungen. Da vielleicht nochmal die Frage, wie wichtig ist eine klinische Studie generell für eine Implementierung eben eines Qualitätsmanagementsystems oder eine ISO-Zertifizierung? Hat das eine relevante Auswirkung und wenn ja, welche?
Also die klinische Studie mit einem Medizinprodukt, wenn ich jetzt von einem Hersteller ausgehe, hat an sich erstmal selber keinen Einfluss auf die Zertifizierung des Herstellers an sich, ne? Der Hersteller braucht ja eine Zertifizierung nach ISO 13485 für sein Qualitätsmanagementsystem. Aber es gibt natürlich starke Zusammenhänge damit, dass ich mit einer Studie entweder mein Produkt vorbereite, dass ich es entwickle auf der Basis einer Studie. Wenn ich zum Beispiel für ein neues Softwaremedizinprodukt Daten gewinnen möchte, um ein Datenmodell zu entwickeln und das Produkt zu entwickeln. Und andererseits muss ich natürlich auch, je nachdem, was ich da für ein Produkt herstellen möchte, nachweisen, dass das Produkt sicher ist und auch leistungsfähig ist. Ja, und dafür sind dann Studien ganz, ganz wichtig.
Lasst uns, also erstmal danke für die kurze Erklärung und dann haben wir ein einheitliches Verständnis, weil manchmal, was mir immer begegnet, deswegen habe ich auch nochmal gefragt, es war immer das Thema, dass Studien natürlich absolut relevant sind und der klinische Nutzen auch, aber viele, es gibt ja auch Möglichkeiten oder Produkte, sage ich mal, die vielleicht erstmal im ersten Schritt ohne Studie oder vielleicht nur mit einer kleinen Studie auskommt. Deswegen, wir haben in den letzten Episoden, Thomas, ja schon mal gesprochen, wie der Prozess ist, wie ihr Teams onboardet, also Interessenten mit euch, die in Kontakt treten. Ihr schaut euch das an. Wenn ihr jetzt mit den Teams, mit den Unternehmen sprecht, nach dem ersten Onboarding-Prozess, wie geht's dann weiter? Also ihr schaut euch das an und dann gebt ihr eine Empfehlung ab, welche klinische Studie machbar ist. Oder welche notwendig ist oder wie muss man sich das vorstellen in der Praxis?
Genau, wie du sagst, ja. Also wir haben den Anspruch, ich sage mal, auch effektiv zu beraten, in dem Sinne, dass die Firmen ihr Budget dann auch effektiv einsetzen können. Also eine Studie kann sehr schnell sehr, sehr teuer werden. Und manchmal ist das gar nicht notwendig. Manchmal ist es leider auch andersrum. Ja, aber da bringen wir dann Licht ins Dunkel, möglichst schnell, um, ich sag mal so, die Schlagrichtung vorzugeben. Ein anderes, wie ich finde, sehr interessantes Spannungsfeld ist auch, man kann natürlich nur mit der Brille der MDR-Regulatorik draufschauen und sich überlegen, was brauchen wir jetzt an minimalen Daten, um die benannte Stelle idealerweise zufriedenzustellen. Das ist natürlich eine wichtige Perspektive. Die andere Perspektive ist aber natürlich, welche Studien führen dazu oder welche Studiendaten mein Produkt bestmöglich zu entwickeln und auch hinterher zu garantieren, dass auch die Nutzerinnen und die Patientinnen davon bestmöglich profitieren. Und ich glaube, da sind wir als Seed in einer sehr einzigartigen Situation, weil wir die ganze Charité im Rücken haben und genau diese Fragen wirklich dann zielgerichtet auf das jeweilige Produkt bestmöglich dann beantworten können.
Super spannender Punkt, weil viele gehen ja rein und sagen, ich brauche jetzt eine große Studie, dann kommt das Kostenthema, das hast du angesprochen. Spannender Punkt zu sagen, okay, brauche ich es rein nur für die Regulation oder also welchen Zweck möchte ich mit meiner Studie erreichen? Ist vielleicht auch eine gute Überleitung und da in Richtung Matthias gefragt, wenn jetzt genau an diesem Punkt die Teams oder Unternehmen stehen und mit euch im Kontakt sind, kannst du mal aufzeigen, was es für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Studien aufzustellen, wo vielleicht auch dann der klinische Nutzen stärker da ist. Also einfach mal so ein bisschen auch da wieder ein Verständnis schaffen, weil wir haben ja viele auch sehr frühphasige Gründer, Gründerinnen bei uns im Podcast, die das hören, dass die einfach mal wissen, was gibt es da verschiedene, ich sage jetzt mal verschiedene Level in Anführungszeichen. Könnt ihr da mal, oder du Matthias, als du bist da tagtäglich mit den Unternehmen unterwegs, mal einen Einblick geben?
Ja, gerne. Ich fange mal am besten an der Stelle, wie du sagst, mit den ganz, ganz frühzeitigen klinischen Studien. An einem Beispiel jetzt zum Beispiel eine Software as Medical Device, weil das relativ einfach und vielleicht auch hilfreich ist, denn in dem Gebiet passieren ja viele, viele Entwicklungen auch momentan gerade. Zum Beispiel DIGA-Komplex, nochmal als Stichwort. Das möchte ich einmal vorweg schicken. Sehr, sehr wichtig und hilfreich, wenn sich die Firmen oder Entwickler ganz früh mit jemandem hinsetzen zur Beratung, der über die Regulatorik und klinische Studien möglichst gut Bescheid weiß. Dann kann man nämlich von Anfang an bereits Planungsfehler vermeiden. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was auch sehr, sehr viele Kosten einsparen kann, zum Beispiel. Ein Beispiel: Entwicklung einer Software als Medical Device. Nehmen wir mal an, ich habe bereits eine Software auf dem Markt, als Medical Device sogar, und möchte noch eine zweite entwickeln. Man könnte zum Beispiel den Gedanken haben, dass man dann in dieser Software eine weitere Entwicklung vorantreibt und da ein zweites Modul oder einen zweiten Bereich aufmacht und das zweite Produkt oder den zweiten Bereich, die zweite Indikation da drinne mit abdeckt in dieser Software. So ein Beispiel habe ich vor nicht allzu langer Zeit gesehen und da sind bei mir sofort die Fragen aufgetaucht, ja, warum macht ihr das denn überhaupt so? Schaut mal ein bisschen von außen drauf. Ich rate euch eigentlich, das komplett anders zu machen. Nehmt das lieber heraus, denn wenn man da bereits ein zugelassenes Produkt hat, müsste man daraus erstmal ein Prüfprodukt machen und eigentlich will man die Daten von dem neuen Produkt ja komplett getrennt halten. Und wenn ich eine Software nehme, die bereits zugelassen ist, dann mache ich da eigentlich einen anderen Typ von Studie, denn das ist im besten Fall eine sonstige klinische Prüfung mit diesem Produkt, was ja schon CE-Kennzeichnung hat. Während wenn ich ein neues Produkt entwickeln will, kann es sein, dass ich eventuell nicht einmal eine Studie machen muss, die unter MDR läuft. Wenn ich da zum Beispiel erstmal grundlegend Daten sammeln will mit Fragebögen, dann ist das möglicherweise gar nicht unbedingt nötig. Also letztendlich ist bei diesem Thema, bei der Diskussion mit dem Hersteller dann herausgekommen, ja, wir setzen ein komplett getrenntes System auf und sammeln da erstmal mit Fragebögen Daten, um dann das Datenmodell zu entwickeln für das neue Produkt. Das, was da benutzt wird, ist dann kein Medizinprodukt im ersten Moment in dieser Studie, denn ich behandle da noch keine Patienten, sondern ich sammle nur Daten neben der üblichen normalen Behandlung. Damit ist das Ganze viel, viel einfacher, denn ich muss, wenn ich zum Beispiel eine Zulassungsstudie oder so machen will, auch beim BfArM einreichen und ein Ethikvotum einholen, während wenn ich eine Studie habe nach Berufsordnung Ärzte, was das nämlich dann ist, wo ich nur Daten sammle, ist das Ganze viel einfacher. Da bekomme ich dann im besten Fall eine Beratung durch die lokale Ethikkommission von meinem Prüfzentrum und das Ganze gestaltet sich viel einfacher und leichter. Proof of Concept Studie, da sollte man sich also auch bereits gut beraten lassen oder wenn man so groß von der Größe als Firma her ist, dann möglichst schon jemanden im Regulatory-Bereich haben, der davon Ahnung hat, gut Bescheid weiß. Ne? Ja, mit Proof-of-Concept-Studien haben wir sehr oft zu tun bei Seed, aber es gibt auch größere Hersteller, die mit uns in Kontakt sind. Als kleinen Hintergrund, da wir bei Seed selber nicht als CRO agieren, also Clinical Research Organization, das wäre ein bisschen zu groß für uns, wir sind noch relativ klein, können wir zwar Zulassungsstudien unterstützen, die bei uns an der Charité durchgeführt werden, aber da sind wir in Bezug auf die, sagen wir mal, nötigen Arbeitspakete, wie zum Beispiel Monitoring und solche Sachen, raus an unserer Seite, weil wir keine klinischen Monitore haben zum Beispiel, um so eine Studie dann zum Beispiel unter Kontrolle zu halten, wenn es für die Zulassung nötig ist. Wir können solche Studien möglicherweise unterstützen im Kontakt mit den Zentren, zum Beispiel überhaupt erstmal die passenden Kontakte aufzubauen. Da können wir helfen, unterstützen, indem wir Anfragen rausschicken an die entsprechenden Leiter der Zentren an der Charité, falls jemand nicht weiß, wen er ansprechen soll. Und wir könnten auch unterstützen, zum Beispiel in Bezug auf den Vertragsabschluss für die Durchführung der klinischen Studie, weil die CHS, in der Seed aufgehängt ist, also die Charité Healthcare, einen Rahmenvertrag hat mit der Charité über die Durchführung von klinischen Prüfungen und klinischen Studien mit Medizinprodukten. Und das könnte sehr hilfreich sein, vielleicht Zeit ersparen für die Leute, die eine Studie durchführen wollen. Und in diesem Rahmenvertrag sind alle Varianten von klinischen Prüfungen und klinischen Studien mit Medizinprodukten abgedeckt. Da könnten wir bei solchen großen Zulassungsstudien möglicherweise auch hilfreich sein.
Gut,
Wolltest du eine
vielleicht da
Frage
ganz,
stellen?
ja, ich wollte mal ganz kurz, also zum einen mit den Rahmenverträgen, spannendes Thema. Da haben wir auch in der ersten Episode schon drüber gesprochen, Thomas, ne, dass das eben einer der großen Vorteile ist. Was ich nochmal rausheben möchte, Matthias, was du gerade gesagt hast, was super wichtig ist, eben das Thema, sich frühzeitig mit jemandem zusammen hinzusetzen, sich das anzuschauen, weil da ein Verständnis zu schaffen, was ist notwendig, weil es kann nicht nur, also nicht nur Zeit, sondern auch Kosten oder es kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass das gesamte Produkt neu gedacht werden muss und ich eigentlich wieder von vorne anfange, also einen kompletten Pivot mache, ne, komplett mich einmal drehe. Von dem her ist es eine super wichtige Botschaft und auch spannend, diese unterschiedlichen Level, die du beschrieben hast, dass ihr da halt ganz klar unterscheidet und sagt, okay, fang so an, wir können aber dann auf dieser Basis, also jetzt gehen wir mal rein, was du gesagt hast, Daten sammeln, gehen wir weiter, weil manchmal ist es ja wirklich so, Thema Silo-Denken haben wir auch immer wieder schon mal besprochen, also nicht nur hier, auch im Podcast. Und viele denken halt, wenn ich jetzt zum BfArM gehe, mache eine DiGA, dann brauche ich eine bestimmte Studienlage. Wenn ich in die Regelversorgung möchte, brauche ich eine andere Studienlage etc. Und wenn man das sauber aufzieht, also korrigiert mich da, wenn man das aber mit euch dann zusammen sauber hinbekommt, kann ich natürlich, muss ich neue Studien liefern, vielleicht auch andere Inhalte, ja, aber ich kann auf dem bereits vorhandenen Material aufsetzen und es weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist ein guter Vorteil, weil ich dann nicht wieder immer komplett von neuem anfangen muss. Oder habe ich das jetzt falsch eingeordnet?
Ja, also genauso ist es. Vielleicht um das auch noch mal so ein bisschen mehr High Level aus meiner Perspektive als Anwender und Forscher auch zu beleuchten. Gründer, Gründerinnen und Startups, heute auch noch Kleinunternehmen, haben natürlich häufig wenig Erfahrung bis keine Erfahrung mit klinischen Studien. Und häufig ist die Fehlannahme, dass das ja immer damit Patientinnen Einschluss zu tun haben muss. Und ich glaube, das ist auch noch mal eine wichtige Message. Das ist halt der Schritt dann, wo es richtig teuer wird. Und nicht, weil die Kliniken irgendwie viel Geld einstreichen wollen. Das ist einfach extrem aufwendig. Studien mit Patientinneneinschluss sind aus vielen Gründen extrem aufwendig. Von daher, Matthias hat es beschrieben, solange es geht, beraten wir dann immer in die Richtung, dass auch erstmal ein kleineres Paket helfen kann. Und Matthias, du hast es gesagt, häufig sind schon Daten da, zum Beispiel aus der klinischen Regelversorgung, die genutzt werden können, um bestimmte Claims zu überprüfen. Weiterer wichtiger Punkt auch, weil das manchmal auch ein Missverständnis ist, hat Matthias auch schon gesagt, unter dem Stichwort Berufsordnung für Ärztinnen. Es gibt erstmal auch den Bereich, wenn man erstmal nur ein Konzept überprüfen möchte und noch gar nicht in die Zulassungsschiene möchte, kann man das natürlich außerhalb einer teuren klinischen prospektiven Studie machen und kann erstmal schauen, ist meine Annahme bezüglich dieser Technik überhaupt korrekt? Und da mache ich erstmal eine Studie, die mit der Zulassung noch gar nichts zu tun hat. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist aber natürlich auch die, man darf auch nicht zu spät in die Zulassungsrichtung denken, weil dann, wie Matthias ja auch gesagt hat, wird es dann hinterher umso schwieriger und teurer, um dann Fehler zu korrigieren. Von daher zusammengefasst, genau, möglichst früh sich da kompetent beraten lassen. Das ist, glaube ich, die wichtige Message.
Vielleicht noch ein Punkt. Wir haben da auch schon mal ganz kurz das Thema angerissen. Wir reden ja über klinische Studien. Am Ende des Tages geht es ja immer um Evidenzen auch nachzuweisen, ne, und die Wirksamkeit und den klinischen Nutzen, diese ganzen Themenfelder zu bespielen. Und wie gesagt, wir hatten da schon mal ganz kurz das Thema angerissen, aber vielleicht könnt ihr da nochmal einen Blick drauf geben und einen Einblick, wie das bei euch verortet ist. Es finden ja verschiedene Diskussionen statt, in Richtung Value-Based Healthcare, das ganze Thema, also Evidenzen auch in die Vergütung mit reinzunehmen, die Nachweise sichtbar zu machen. Und da ist ja natürlich die Grundlage, so Thomas, so wie du es gerade beschrieben hast, oder auch Matthias, wichtig, um dann weiterzugehen, wenn das Produkt im Einsatz ist, um da auch immer wieder zu sagen, okay, das sind die Ausgangswerte. Es hat sich aber durch weitere Studienlagen nach einem bestimmten Zeitpunkt oder für bestimmte Diagnosen hat sich das und das verändert und somit ist die Evidenz da. Wie ist das Thema bei euch verortet? Ich kann mich noch erinnern, in einer Episode vorher, Thomas, dass du gesagt hast, so ein bisschen DNA, das Seed, aber vielleicht können wir da nochmal reingehen, wie weit auch das eben wichtig ist, die Basis zu schaffen durch eine vernünftige klinische Studie, um dann da weiter drauf aufzubauen, bis hin zu dem Punkt, dass es die Evidenzen auch in Zukunft nachgewiesen werden können und vielleicht auch durch Veränderungen am Markt, wie auch immer, durch Regulation, durch gesetzliche Grundlagen, durch Veränderungen des Thema Prävention, wie auch immer, schnell reagieren zu können. Wie weit ist das wichtig und wie weit liefern da klinische Studien, die ihr macht, eben auch einen Nutzen für die Zukunft?
Total wichtiges Thema. Ich steige da gerne mal ein und übergebe dann an dich, Matthias. Also da würde ich vielleicht zusammenfassend sagen, Studiendaten sagen nichts aus, wenn sie nicht praxisnah sind. Und diese Praxisnähe muss halt immer wieder überprüft werden, weil, wie du ganz richtig sagst, Annahmen ändern sich, Erwartungen ändern sich, regulatorische Rahmenbedingungen ändern sich, klinische Praxis ändert sich. Und wenn ich da dann einmal eine Studie gemacht habe, kann die in einigen Jahren oder manchmal sogar in einigen Monaten nicht mehr den klinischen Realitäten korrekt entsprechen. Und das ist etwas genau, was wir als Seed in der DNA haben. Wir haben diese sehr enge Anbindung an den klinischen Alltag in einer sehr großen und sehr aktiven Universitätsklinik wie der Charité und können da immer mal wieder den Finger an den Puls legen und schauen, stimmen die Annahmen noch oder müssen wir da vielleicht prospektiv mit neuen Annahmen nochmal Daten generieren oder Daten aus dem klinischen Alltag, aus der Regelversorgung nehmen und schauen, ob das noch passt für das jeweilige Produkt.
Genau, Thomas. Und an der Stelle hake ich mal ein. In der Form, bei Seed haben wir natürlich den großen Vorteil, dass wir direkt die Experten in den verschiedenen Kliniken der Charité ansprechen können, wenn so eine Studie durchgeführt werden soll, und können uns gemeinsam mit dem Hersteller des Medizinprodukts, der die Studie machen will, und den Experten hinsetzen und durchsprechen, ob so ein Endpunkt einer Studie sinnvoll ist oder nicht. Das heißt, wir bekommen aus der Praxis in den Kliniken der Charité direkt den Input, macht das Sinn oder nicht in dem entsprechenden Setting, ne?
Ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, was ihr jetzt angeführt habt, diese räumliche Nähe, ne? Also diese kurzen Wege, nenne ich es mal, direkter Zugang, weil neben den Kosten für diese klinischen Studien ist ja immer wieder auch das Thema, und das ist ja in vielen Bereichen so, dass Startups, Unternehmen erstmal ganz, ganz lange viel Zeit und vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen müssen, um die richtigen Personen zu finden, vor allem Zeit, ne? Also das kostet ja manchmal Zeit, bis ich die Person gefunden habe, die jetzt tatsächlich für mein Thema relevant ist, die mir auch weiterhelfen kann. Das ist ja eben im klinischen Alltag so, das ist bei Krankenkassen so und bei anderen Stakeholdern so. Von dem her ist es auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das rauszugreifen, dass ihr die kurzen Wege habt. Auch ganz wichtiger Punkt, dass ihr relativ schnell ja die Teams auch mit den Nutzern oder mit den Patienten, wie auch immer, zusammenbringt. Das heißt also auch zielgruppenrelevante Studien, weil manchmal fange ich ja an, da, Matthias, du hast ja vorhin gesagt, ich fange an erstmal mit Fragebögen, wo viele dann über Social Media Betroffene mal fragen, um eine Beta-Version zu testen. Solche Dinge kennt man ja oder hat das auch schon mal gesehen. Das ist ja oftmals viel, viel Zeit und auch was Geld kaputt gemacht wird, bis ich zu ersten Evidenzen komme. Und so schneller habe ich mein Produkt entwickelt, umso schneller bin ich vielleicht am Markt, umso schneller verdiene ich auch wieder Geld, was wieder für Investoren. Das ist ja eine Kette, die da dranhängt für die Unternehmen. Wenn man da jetzt noch ein Stück weiter guckt, und wir reden ja immer vom deutschen Gesundheitsmarkt und der besonderen Regulation, jetzt für mich nochmal spannend, und ihr habt ja auch, oder Thomas, du hast ja schon gesagt in einer anderen Episode, ihr habt auch immer wieder Anfragen von ausländischen Teams, also sowohl Europa wie auch eben weltweit. Wenn man jetzt die ganzen Regulatorien oder die Regularien, die jetzt auf uns zukommen mit AI Act, europäischer Datenraum etc., wie weit könnt ihr das zum einen abdecken, da vielleicht nochmal ein Verständnis schaffen für die Zuhörer, Zuhörerinnen? Und zweigeteilte Frage, inwieweit seht ihr da ein Thema, was ist es eher ein Hinderungsgrund oder ist es eher eine Hürde oder wieder auch eine Chance zu sagen, hey, jetzt können wir gleich die Daten so aufbereiten, dass sie sowohl mit der Charité getestet, Evidenzen geschaffen worden sind oder klinische Studien geschaffen worden sind. Ich kann es aber sofort ins Ausland auch transportieren, in verschiedene Märkte oder zumindest ähnliche Märkte wie den deutschen Markt.
Ja, auch das natürlich ein total brennendes Thema, sage ich mal, wo extrem viel Dynamik auch drin ist. Auch da gebe ich gleich gerne wieder an dich weiter, Matthias, weil da zum Teil der Teufel dann im Detail steckt, aber um so ein bisschen einzuordnen, ohne Frage sind Daten die Zukunft der Medizintechnik. Ich beobachte seit Jahren schon, dass viele traditionelle Hardwarehersteller sich immer mehr zu Softwareherstellern entwickeln. Und das machen sie nicht zuletzt, weil sie zunehmend auf Daten zurückgreifen können und ihre klassischen Produkte mit Datenmodellen neu aufstellen, was eine tolle Entwicklung ist, weil dadurch letztlich die klinische Behandlung immer patientinnenzentrierter und individueller gestaltet werden kann. Also eine wunderbare Entwicklung. Was den Austausch der Daten angeht, europäischer Datenraum, auch eine tolle Entwicklung. Da sind wir aber gerade, würde ich mal sagen, so ein bisschen noch am Anfang. Wir bereiten an der Charité seit Jahren schon die Infrastruktur daraufhin vor, dass wir Daten aggregiert und idealerweise auch sicher anonymisiert bereitstellen können, auch mit dem entsprechenden Qualitätsmanagement, auch ein ganz wichtiger Punkt. Daten sind nur dann wertvoll, wenn sie auch wirklich belastbar sind und man sich auf die Korrektheit und klinische Validität verlassen kann, so dass wir da hoffentlich, und das schreibt die Charité als Gesamtunternehmen sich auf die Fahne, dass wir da zumindest in Europa ganz vorne marschieren und diese Entwicklung, die du beschrieben hast, da Flansch zieht dran und wir haben schon auch Projekte, auch mit einem Global Player wie Philips aktuell. Vielleicht mag Matthias dazu auch noch kurz was sagen, wo es genau darum geht, Daten aus der klinischen Versorgung zugänglich zu machen, um einerseits die Sicherheit von im Markt befindlichen Produkten zu überprüfen, als auch die Daten zu nutzen, um die nächste Generation der Medizintechnik noch besser zu machen.
Ja, gerne hierzu auch noch ein paar Worte von mir. Vielleicht ganz allgemein den Blick einmal auf die EU-Verordnung zum European Health Data Space. Ich habe gejubelt, als ich es gelesen habe und als es gültig wurde, denn letztendlich haben wir beim sekundären Nutzen von Daten, worüber wir jetzt hier sprechen, immer ein Datenschutzproblem eigentlich. Wir wollen gerne zum Beispiel für Global Player oder auch für andere Hersteller Daten nutzen, die in der Charité bereits vorhanden sind, im Health Data Pool drinne sind. Und man muss daran denken bei dieser Verwendung, dass die Patienten, die in der regulären Versorgung sind, ja keiner klinischen Studie zugestimmt haben. Das heißt, man muss eine sehr, sehr wohlbegründete Argumentation vorlegen, warum man diese Daten jetzt für eine Studie nutzen darf. Auch wenn man diese Daten anonymisiert und nur anonymisiert zum Beispiel an den Hersteller rausgibt. Aber die Verordnung der EU hat uns da eine zusätzliche Steilvorlage gegeben, denn darin finden wir jetzt, dass die Nutzung dieser Daten auch Sekundärnutzung beinhaltet für die Neuherstellung und Entwicklung von neuen Produkten. Das ist etwas ganz Wichtiges, denn vorher hatten wir nur die Hinweise aus der DSGVO, dass die Daten, wenn keine explizite Einwilligung vorliegt, in anonymisierter Form dann auch relativ breit angelegt genutzt werden dürfen. Das ist nur so ein Hinweis gewesen in der DSGVO und das ist sehr interpretationsfähig. Na, das kann man, wenn man jetzt die Datenschutzbrille aufsetzt, so oder so sehen, ist jetzt eine PNCF-Studie von dem Hersteller noch Forschung? Kann ich das erlauben unter der DSGVO oder gehört das nicht mehr darunter? Mit der EHDS-Verordnung sieht das anders aus. Da kann man eindeutig argumentieren, ja, die Forschung für neue Produkte und auch für Produkte, die am Markt sind, zu belegen, dass sie immer noch leistungsfähig und sicher sind, das gehört alles mit dazu. Das ist jetzt eindeutig in der EHDS belegt. Das ist eine große Hilfe für uns gewesen. Und wie Thomas auch schon gesagt hat, macht es uns den Weg etwas ebener, dann auf die Daten in unserem Datenpool zugreifen zu können. Daran arbeiten wir jetzt gerade, diese Studie aufzusetzen.
Ja, also ich kann das nur unterstreichen, Matthias, was du jetzt auch gesagt hast. Die Möglichkeiten, die jetzt geschaffen worden sind, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Ich denke, das ist eben eine Chance. Klar, jeder redet über Datenschutz und hat seine Sicherheitsbedenken. Also von dem her auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Letzte Frage von mir an euch, vielleicht auch noch so ein bisschen aus meiner eigenen Vita raus. Ich komme ja aus dem Krankenkassensystem und da war ja immer das Thema Verbesserung des Goldstandards, ne, wie es so schön heißt. Und es war für Krankenkassen immer massiv wichtig, wenn irgendwelche Lösungen kommen, dann muss es ganz klinisch belegt sein. Es muss fundiert sein. Meistens reicht ja nicht aus, das aus einem, sagen wir mal, europäischen Ausland eine vergleichbare Studie zu nehmen, sondern es musste meistens eine Studie sein, auch hier aus Deutschland, aus dem deutschen Markt. Wie ist das, wenn man so ein bisschen in Richtung der Krankenhäuser guckt, also von euch, ihr habt ja die Berufserfahrung auch mit der Charité, wie gesagt, im Rücken. Wenn es jetzt in Richtung Produkte geht, die für andere Kliniken interessant sind, ist es eher so, dass dann so ein Label Charité, nenne ich es mal, also ne, dieser Stempel Charité, eher ein Türöffner ist? Oder gibt es im Krankenhausbereich auch eher so das Thema, dass erstmal das mit Vorsicht angeschaut wird, vielleicht nochmal eine eigene Studie gefordert wird oder nochmal eine Erweiterung der Studie? Gibt es da Unterschiede oder sagt ihr, das ist eigentlich gar kein Problem, sondern wenn wir das machen, dann wird es akzeptiert am Markt und fertig?
Da würde ich gerne einfach zustimmen, Matthias. Und ich glaube, wir können schon behaupten, dass der Stempel Charité schon einen großen Wert hat, nicht nur in Deutschland, auch im internationalen Raum. Das hören wir immer wieder. Und ich glaube, das ist auch in dem Sinne gerechtfertigt, dass wir hier an der Charité nicht nur in vielen Bereichen nachgewiesen weltweit führende Expertisen haben, sondern dass die Charité auch unter einem enormen Kostendruck steht. Das liegt am Land Berlin, an der Situation hier. Also uns wird nicht das Geld zugeworfen und kauft doch mal ein, was ihr gerne hättet. Es wird sehr genau geguckt, dass die Medizintechnik, die an der Charité geonboardet wird, wie du gesagt hast, den Goldstandard verbessert und das Ganze auch noch kosteneffektiv tut. Und wenn wir das bestätigen, und da helfen wir als Seed eben auch der Charité, wenn man so möchte, die richtigen Produkte zu identifizieren. Wenn man dann den Stempel hat, das Produkt ist wirklich eine Verbesserung des Goldstandards Status quo, dann ist der Stempel, glaube ich, wirklich viel wert.
Letzte Frage, wenn man jetzt das Thema Clinical Affairs und klinische Studien hier an dem Punkt schließt, in der vierten Episode, haben wir irgendwas Relevantes vergessen, Matthias, wo du sagst, das ist vielleicht nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis auch an Unternehmen, an Startups. Du hast schon viele Punkte genannt, aber gibt es noch was, was wir vergessen haben oder können wir die Episode dann schließen und sagen, okay, alle relevanten Themen haben wir besprochen und für den Einzelfall sollen die Interessierten mit euch Kontakt aufnehmen?
Für den Einzelfall wünsche ich mir natürlich auf jeden Fall, dass die Interessierten mit uns Kontakt aufnehmen. Das kann ich nur unterstreichen. Vielleicht noch mal eine zusammenfassende Anmerkung. Der Kontakt zu Experten, die sich mit den Studien auskennen, ist ganz, ganz wichtig, weil es bei den Studien, je nachdem, an welcher Stelle ich vom Produktlebenszyklus bin von einem Produkt, auf ganz, ganz winzige Details ankommt, die festlegen, welche Art von klinischer Studie oder klinischer Prüfung ich da durchführe und wie die dann regulatorisch zu handhaben ist. Das heißt, welche Einreichungen ich machen muss oder auch nicht, das hängt sehr, sehr stark von ganz feinen Details ab. Deswegen ist der ganz frühe Dialog wirklich extrem wichtig.
Genau, wenn ich da auch noch mit einem Satz anschließen darf, noch jetzt speziell, glaube ich, an Startups, Entwickler, frühe Gründerinnen gerichtet, die vielleicht immer noch so ein bisschen das Gefühl haben, der Studienkontext ist ein Buch mit 7 Siegeln. Ich glaube, es hilft vielleicht dann, diese Studien immer als Realitätscheck zu verstehen. Ja, man hat Annahmen über sein Produkt, die sind natürlich nur positiv, sonst wird man es ja nicht entwickeln. Und dann muss man sich aber überlegen, wo muss ich das eigentlich überprüfen, um es bestätigt zu bekommen, dass meine Annahmen zutreffen. Und da kommt man, glaube ich, gleich in die richtige Schiene, welche Art Studie vielleicht aktuell die richtige ist. Und wie Matthias gesagt hat, da beraten wir sehr gerne und können nur sagen, je früher, je besser.
Ja, dann sage ich vielen Dank, ihr zwei, für eure Zeit, für die spannenden Einblicke. Und wie gesagt, wir packen alles in die Shownotes auch dieser Episode. Die Empfehlung eben auch mal von Episode 1 bis 30 anzuhören und dann mit Matthias und Thomas in den Kontakt zu gehen, sich frühzeitig zu beraten. Also das kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen. Ich sage vielen Dank für eure Zeit. Ja, und freue mich dann auf leider schon die letzte und fünfte Episode. Sagt danke und ja, wir sehen uns an anderer Stelle oder hören uns an anderer Stelle wieder. Vielen lieben Dank, ihr euch zwei.
Vielen Dank.
Danke dir auch.